Willkommen bei Neues Bauen. Die Macher. Dem 80-Sekunden-Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge mit spannenden Gästen aus der Bau- und Immobilienbranche. Die Fragen und Themen für diesen Podcast wurden von mir entwickelt, einer KI. Die Grundlage für meine Überlegungen ist die 80-Sekunden-Solution-Map, die Lösungsbibliothek für Neues Bauen. Heute hören Sie Alexander Richter, Verbandsdirektor des VdW Rheinland-Westfalen.
Dieser Podcast wird unterstützt von Gira. Müssen wir neben den Gebäuden nicht auch das Bauen smarter machen? Diesen Status quo in Frage zu stellen und neue Impulse zu setzen, ist Teil der DNA von Gira. Der Schalter- und Systemanbieter für Smart-Home-Lösungen und Innovationen in der Welt zwischen an und aus. Gira. Smart Home. Smart Building. Smart Life.
Und herzlich willkommen zurück zu 80 Sekunden Neues Bauen, zum Podcast Neues Bauen, die Macher. Und diesmal dabei Verbandsdirektor Alexander Richter. Hallo, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns auch. Und Sie sind, ich habe gesagt Verbandsdirektor, Sie sind Verbandsdirektor das, jetzt muss ich es vorlesen, Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen, korrekt?
Das ist Nordrhein-Westfalen und das nördliche Rheinland-Pfalz.
Wunderbar, sehr gut. Und bevor Sie zum Flughafen wieder abhauen und uns leider verlassen, freuen wir uns sehr, dass wir die Chance haben, Sie nochmal ganz kurz zu fragen. Wir haben gerade schon diskutiert, die Baukosten sind explodiert vor einigen Jahren aus unterschiedlichen Gründen. Was ist Ihrer Meinung nach entscheidend? Welche Möglichkeiten gibt es, die Baukosten wieder zu senken?
Also wir haben ja über viele Jahre liefen die Baukosten ziemlich im Gleichklang mit der Inflationsentwicklung. Also wenn wir im Moment in Vorträge reingehen, gehe ich so mit Folien rein, Zeitreihe so etwa von 1990 bis in die Gegenwart. Und so bis 2016, 2017 sind beide Kurven eigentlich relativ im Gleichklang gelaufen. Und so. Dann fing schon ein deutliches Entkoppeln der Inflationsrate und der Baukostenentwicklung an. Das hat der Markt aber durch die zu diesem Zeitpunkt noch anhaltende Niedrigzinsphase auffangen können. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, mit dem Krieg, da hat man gemerkt, jetzt kulminieren beide Effekte eben zusammen und die führen aktuell in der Wohnungswirtschaft zum Riesenproblem. Zinssituation ist das eine, Baukostenentwicklung ist das andere und aus unserer Sicht muss an dieser Thematik gearbeitet werden, wird auch gearbeitet. Es gibt auch unterschiedliche Ansätze, über die da diskutiert wird. Aber wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann wird der Wohnungsneubau noch weiter zurückgehen, als wir es im Moment erleben. Und das ist für die Wohnungswirtschaft, aber auch für die Menschen im Land ein Riesenproblem.
Und was sind diese zentralen Ansätze, wenn Sie davon ein, zwei nennen mögen?
Also es gibt zum Beispiel, das war eine Initiative, die angestoßen worden ist durch die Bayerische Architektenkammer, die vom Gebäudetyp E spricht, E für experimentell, wo man sagt, also können wir uns und müssen wir uns jeden Baustandard leisten, den wir uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten gegönnt hat. Viele davon zahlen natürlich auf die Komfortabilität der Wohnimmobilie ein, sind aber am Ende nicht zwingend Standards, die ich brauche für ein gutes Wohnen, sondern die wir als angenehm empfinden, aber wo man auch drüber reden muss, ob wir die brauchen.
Zum Beispiel?
Das sind zum Beispiel Fragen von Wanddicken oder die Frage, wie gehen wir mit Leitungen um, brauchen wir Kellerräume? All das sind Aspekte, keine Sicherheitsrelevant. Ich rede nicht über Brandschutzstandards oder Fragen von Brandmeldern und ähnlichen Dingen, das bewusst nicht. Aber Fragen auch zum Beispiel des Schallschutzes. Und wir haben in der Wohnungswirtschaft einfach beobachten müssen, dass wir in den letzten gut 10 Jahren eine Verdreifachung der Baunormen hatten. Und ich habe am Anfang, als ich in die Wohnungswirtschaft eingestiegen bin, Ende der 90er Jahre, da auch einen anderen Blick drauf gehabt. Ich habe gedacht, Baunormen oder Normen überhaupt sind etwas, was im Rahmen eines pluralen Entscheidungsprozesses gestaltet wird, habe dann aber lernen müssen, weil ich selber Mitglied auch in Normenausschüssen war, dass da auch Industrieunternehmen tätig waren. Ich war Mitglied des Normenausschusses für die Barrierefreiheit und da waren mit Otis und ThyssenKrupp auch zwei Aufzugshersteller Mitglied dieses Normenausschusses. Und dann fragt man sich als Vertreter der Wohnungswirtschaft schon so, habe ich jetzt als Aufzugshersteller ein intrinsisches Interesse an Barrierefreiheit oder habe ich industriepolitische? Was ich nicht verkehrt finde, aber wenn es um die Erstellung einer Norm geht, die am Ende ja auch irgendwo baukostend relevant diese Prozesse beeinflusst, dann macht man da mindestens eine Frage.
Das erklärt auch ein, ich habe gelernt von Ihnen, ein quasi Zitat von Ihnen, weil Sie mal sich dafür ausgesprochen haben, die Baustandards zu senken wie die Niederlanden.
Ja.
Das ist ja nicht genau das. Sie hatten, glaube ich, genannt damals keine Unterkellerung oder nicht zwingend notwendigerweise oder auch Leitungen, ne?
Wir haben, wir haben uns zum Beispiel im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus, wenn man immer jedes Jahr mit dem Landesbauministerium Nordrhein-Westfalen und dem Landtagsbauausschuss eine Fachexkursion, das sind die sogenannten Wohn-NRW-Tage, die haben wir ins Leben gerufen, um eigentlich den geförderten Wohnungsbau stärker ins Schaufenster zu stellen, dass die Leute sagen, so soziales Wohnen ist nicht per se was Schlechtes. Und da haben wir uns ein Projekt angeschaut, das war eben am Rande einer vielbefahrenen Straße. Und da gab es keine Kellerräume, es gab sogenannte Kellerersatzräume, die waren eben ganz normal in der Geschossigkeit, aber eben angeordnet hin zum vielbefahrenen Straßenraum, wenn Sie so wollen, eine Art gebauter Dämmriegel. Aber das ist nur eine Facette. Die Niederländer haben zum Beispiel in der Regel Leitungen über Putz. Und da ich nun mal eben aus Nordrhein-Westfalen komme, viele Nordrhein-Westfalen fahren sehr gerne und sehr häufig in den Urlaub. Und kennen das natürlich auch.
Also die
auch.
Zwingende Notwendigkeit mancher Baustandards ist doch tatsächlich fraglich, ja, auch der Ursprung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, wir sind hier live, senden aus der Belgienhalle in Berlin zum Podcast 80 Sekunden Neues Bauen. Und neben mir sitzt der Alexander Richter und wir sprechen gerade auch über die Möglichkeit, Baukosten zu senken. Und Sie hatten auch angesprochen, natürlich die Energiekosten, wesentlicher Beitrag. Was ist notwendig? Wie sieht die Zukunft aus hinsichtlich der Senkung der Energiekosten?
Also wir haben ja in der Wohnungswirtschaft über viele Jahrzehnte die privilegierte Situation gehabt, dass die Energiekosten sehr stabil waren, dass das am Anteil, sag mal, der Brutto-Warmmietenbelastung von Mieterhaushalten eine vernachlässigbare Größe war. Das hat sich begonnen zu verändern, zunächst über die Diskussion im Zuge, sag mal, des Klimawandels, der Debatten um die Energiewende, dass natürlich auch der Gebäudesektor und damit auch die Wohnungswirtschaft etwas dazu beitragen müssen, dass Wohngebäude energetisch einfach effizienter werden müssen. Das hat dazu geführt, dass wir beginnen mit der ersten Wärmeschutzverordnung und dann später den NEFs, also eine zunehmende Standardverschärfung bekommen haben, um Gebäude eben energetisch effizienter zu machen, sowohl im Wohnungsneubau als auch bei der energetischen Modernisierung.
Und wie sieht das ganz konkret aus?
Naja, das hat in den Anfangsjahren ging es erstmal um Dämmung von Gebäuden, also letztlich immer mehr Dämmdicke. Wir sind da aber eben auch in den letzten Jahren in so eine Phase reingekommen, wo man sich so eine Grenzkosten-Grenznutzen-Betrachtung anschauen muss, wo man einfach merkt, so die ersten 10, 12, 15 Zentimeter, die haben sehr viel gebracht. Aber wir sind inzwischen an einem Punkt, wo man sich wirklich fragen muss, ist das noch sinnvoll, an der Stelle noch sonderlich viel mehr zu machen. Dann haben wir eine Veränderung in der Betrachtung. Also früher war die Frage der energetischen Beschaffenheit des Gebäudes. Wie viel Energie, wie viel Kilowattstunden werden verbraucht? Das Maß der Dinge. Auch in den ordnungsrechtlichen Standards. Also Stichwort KfW 55, KfW 70, KfW 55, KfW 40. Heute ist die entscheidende Währung CO2. Also wie viel CO2 wird im Gebäude verbraucht? Und das führt natürlich auch zu einer Paradigma. Das einmal bei der Frage, muss ich Gebäude nicht auch einfach in seiner CO2-Bilanz betrachten? Muss ich Neubau? Weil das CO2 für die Baustoffe, für deren Erstellung wird jetzt verbraucht. Das verändert den Blickwinkel darauf, den Blickwinkel auf den Wohnungsbestand, weil das CO2 ist dort, wenn es alte Gebäude sind, seit Jahrzehnten, seit mehr als einem Jahrhundert vielleicht gebunden.
Und besteht, wenn ich Sie da kurz anbringen darf, besteht denn nicht auch die Gefahr aktuell noch, dass ein höherer Fokus auf die Nachhaltigkeit letztendlich nicht auch noch zu einer Steigerung der Baukosten führt?
Das könnte es, wenn ich immer weiter auf eine Verschärfung der energetischen Standards abziele, was wir für falsch halten. Wir sind der Meinung, ein wesentlicher Teil in einem energetisch guten Gebäude, ich würde das im Wohnungsneubau bei KfW 55 einsortieren, vielleicht KfW 40, wenn die Förderung stimmt, und in der Bestandssanierung allenfalls KfW 85. Darüber hinaus wird es schon schwierig, aber da komme ich eben zum zweiten Teil, die Frage, wie erzeuge ich denn die Energie, die ich denn in diesem Gebäude verbrauche? Das hat man über viele Jahre auch angesichts billiger Energiekosten anders gesehen, aber heute hat das einen anderen Blickwinkel. Wenn ich aber diese Energie CO2-neutral organisiere und wenn ich sie im Wohn- und Stadtquartier erzeuge, wenn es das Wohnungsunternehmen, wenn es die Wohnungsgenossenschaft selber erzeugt, selber auch zum Teil der Energiewirtschaft wird, dann kriegt das einen anderen Betrachtungsweg.
Und wo stehen wir, weil Sie sagen von wenn? Ich gehe mal davon aus, Sie haben jetzt auch Beispiele, dass dieses wenn schon eine Tatsache an manchen Stellen ist.
Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren schon stark in Technologien wie Blockheizkraftwerke investiert, haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann ich Energie speichern, ob das innovativ war wie Eisspeicher. Wir haben natürlich die ganze PV-Diskussion. Wir haben jetzt das Solarpaket 1. Die Bundesregierung hat den wohnungswirtschaftlichen Teil jetzt auch im April auf den Weg gebracht. Wir haben immer noch das Problem der erweiterten Gewerbesteuerkürzung. Wir würden noch mehr Mieterstrom machen können, als es im Moment steuerrechtlich durch immer noch bestehende Restriktionen behindert wird.
Halten Sie mich kurz ab. Was ist konkret das Problem mit der erweiterten Gewerbesteuerkürzung?
Also ein Wohnungsunternehmen, eine Wohnungsgenossenschaft ist in der Regel Gewerbesteuer befreit. Also zahlt eben auf Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Das ist nun mal die Haupteinkunftsart für ein Wohnungsunternehmen. Keine Gewerbesteuer. So, wenn Sie jetzt Strom erzeugen auf den Dächern, so, dann ist das eine andere Einkunftsart. Sie erzeugen Strom, den muss ich verkaufen. Und das führt aber ab einem bestimmten Prozentsatz bezogen auf die Gesamteinkünfte eben zu einer theoretischen gewerbesteuerlichen Infizierung ihrer Gesamterträge aus Vermietung und Verpachtung. So, und das ist ein Dilemma. Und das wird auch mit dem jetzigen Solarkapitel 1 wird das noch nicht gelöst. Aber wir haben natürlich überall in den Ländern, auch bei der EU-Gebäuderichtlinie, sehr klare Zielvorgaben, also PV-Pflichten auf Dächern, was per se nicht verkehrt ist. Also jedes Dach, was wir für Photovoltaik nutzen könnten, sollten wir nutzen.
Natürlich, ja.
Aber es muss für ein Wohnungsunternehmen, für eine Wohnungsgenossenschaft auch steuerlich machbar sein. Ich vergleiche das immer so ganz gerne mit so einem Bild. Mit dieser jetzigen Restriktion ist das so, als ob Sie einen Diabetiker zwingen, Schokolade zu essen. Und wir wollen das. Da steckt für uns auch als Energieerzeuger auch eine Menge Chancen stecken da drin. Aber wir haben eben noch bestehende Restriktionen, die es uns im Moment erschweren.
Eine kurze Prognose, wo wir sprechen uns in einem Jahr wieder. Was hoffen Sie, ist bis dahin bereits gelöst?
Naja, also nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Da hoffen wir in der Tat nochmal auf einen Paradigmenwechsel. Diese Bundesregierung ist sehr ambitioniert angetreten mit der Ankündigung, 400.000 Wohneinheiten jährlich bauen zu wollen. Aus unserer Sicht hat sie es nicht eingehalten, weder in der Förderpolitik, Stichwort abrupter KfW-Förderstopp vor anderthalb Jahren, auch an vielen anderen Stellschrauben nicht. Wenn wir in diesem Jahr etwas über 200.000 Wohneinheiten schaffen, ist das viel. Also ich glaube, dass der Fokus politisch wichtig ist, aber wir würden uns insbesondere bundespolitisch da mehr wünschen. In Nordrhein-Westfalen läuft es gut. Das Landesförderprogramm ist stark nachgefragt. Da hoffen wir natürlich auch nochmal auf ein Nachsteuern von Impulsen. Aber ich glaube, dass so eine Krise, also Winston Churchill wird ja dieses Zitat irgendwie in den 40er Jahren während des Zweiten Weltkriegs zugeschrieben, never waste a good crisis. Und eine Krise ist eine gute Chance für Innovation. Die erlebe ich auch in der Wohnungswirtschaft, auch bei Unternehmen vor Ort. Und die bietet Chancen, über Dinge anders nachzudenken. Baukosten reduzieren ist da eine Chance. Nach Holland zu schauen ist die zweite Chance.
Super. Und meine letzte Frage noch, und ich weiß, Sie müssen auch gleich zum Flughafen. Stichwort Vermietungsmodelle.
Die hängen mit dieser Frage zusammen. Also ja. Das gab es schon, in den ersten Jahrzehnten der jungen Bundesrepublik, weil die Energiepreise damals eine total vernachlässigbare Größe war, haben eine ganze Reihe an Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften durchaus Brutto-Warmmietmodelle gehabt, weil das war kein großes Risiko, der Anteil an der Gesamtbelastung war überschaubar und Preissprünge waren auch überschaubar. dann hat sich das nach den 70er Jahren, Ölpreisschock und so, hat sich das begonnen zu verändern. Dann auch durch die Prozesse, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo sehr innovative Wohnungsunternehmen also Modelle schaffen. Es gibt zum Beispiel einen Professor Timo Leutgefeld von der Berg-Akademie Freiburg, der auch eine Reihe Verbandsmitglieder von uns berät bei auch sehr konkreten Projekten in Unna, im Münsterland, auch in Düsseldorf gibt es welche, die jetzt sagen so, ich optimiere Gebäude energetisch sehr stark. Ich setze eher auf Low-Tech, also auf wenig Technologie, sondern viel, um thermisch eben Wärme und Sonnenenergie aufzufangen. Ich erzeuge einen wesentlichen Teil dieser Energie in diesen Gebäuden, werde quasi selber zum Energieerzeuger und habe diese Preisentwicklungen plötzlich auch selber in der Hand. Ich habe sie in wesentlichen Teilen in der Hand und zum Beispiel die Kreisbau in Unna hat so ein Flatrate-Mietmodell entwickelt. In Rheine macht es eine Genossenschaft, nördliches Münsterland. Das wird das erste Projekt sein, auch im Rahmen des geförderten Mietwohnungsneubaus, wo eben beide Unternehmen Flatrate-Mieten anbieten, in Rheine dann sogar möglicherweise eben im Rahmen eben des geförderten Wohnungsbaus. Und das kann so ein Einstieg sein, zu sagen, wir kommen weg von der Netto-Kaltmiete hin zu bestimmten Flatrate-Modellen, wo Teile mit eingepreist sind, die Wohnungsunternehmen und Genossenschaften beeinflussen können.
Und dadurch, dass sie eben selber auch in den Markt des Energieerzeugers einsteigen.
Genau, da gibt es, das ist ein Einstieg, das ist noch kein Massenphänomen aus unserer Sicht. Da gibt es auch eine Reihe an Fragestellungen, die man noch lösen muss. Aber wir schauen uns das in der Tat an, weil mit einem veränderten Rollenbild der Wohnungswirtschaft geht da auch eine veränderte Betrachtung einher. Und die bietet Chancen und die schauen wir uns an.
Herr Richter, herzlichen Dank für die Chance, Sie zu interviewen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön.
Sponsored by Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.